Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Hinweise haben sich in der vergangenen Woche verdichtet. Es sieht so aus, als ob der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, der Anfang Juni auf seiner Terrasse erschossen wurde, einem Attentat aus dem rechtsextremen Umfeld zum Opfer fiel. Möglicherweise handelte der festgenommene Tatverdächtige nicht alleine, sondern war Teil eines Netzwerks. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat den Fall übernommen. Walter Lübcke wäre damit der erste Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der durch rechten Terror zu Tode kam. Morde mit rechtsextremem Hintergrund allerdings gab es immer wieder nach 1945. Seit 1990 steigt die Zahl an. Anschläge auf Flüchtlingsheime, auf Privatwohnungen und Häuser, Morde auf offener Straße, die Anschlagsserie des sogenannten NSU. Der Journalist Tanjef Schulz, Autor des Buches NSU, der Terror von rechts und das Versagen des Staates, hat das rechtsextreme Milieu jahrelang untersucht. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wo hat der Staat denn im Mordfall Lübcke versagt?
Genau wissen wir das sicherlich noch nicht, aber wir haben schon erste Anzeichen dafür, dass es auch hier wieder ein Versagen gab, wie auch in anderen Fällen. Das liegt daran, dass der mutmaßliche Täter aus dem Blick geraten zu sein scheint, was auch die Behörden angeht, etwa in Hessen das Landesamt für Verfassungsschutz. Und wir haben auch wieder gesehen, dass es auch so ein bisschen Abstimmungsprobleme gab zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland. Und wie viel da ansonsten noch an Versagen vielleicht eine Rolle spielt, wird sich vermutlich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
Sie haben gerade gesagt, der Täter ist aus dem Blickfeld der Polizei, der Ermittler des Verfassungsschutzes vielleicht auch geraten. Wie kann das denn passieren? Weil da scheint es ja sowas wie ein Muster zu geben.
Da ist es tatsächlich so, dass die Behörden sich sehr schwer damit tun, erstens den Rechtsextremismus überhaupt in seiner Gefährlichkeit anzuerkennen. Das ist zwar jetzt rhetorisch geschehen ab und zu von Seiten auch des Verfassungsschutzes, des neuen Präsidenten dort, aber wir haben eben von seinem Vorgänger über lange Zeit eher andere Signale ja empfangen, also von Herrn Maaßen. Das ist mal das eine Problem. Das andere ist, dass es auch strukturell Veränderungen gibt in der rechtsextremen Szene. Gab früher eher Parteien und klare Organisationen, dann ging es irgendwann los, auch schon in den 80er, 90ern, dass sich so Kameradschaften eher lose Verbünde gebildet haben. Und heute haben wir diese mitunter auch virtuellen Hassgemeinschaften im Netz, was aber nicht heißt, dass sich die Menschen nicht dann auch mal wieder lokal in Szenen treffen, wie das auch bei dem mutmaßlichen Täter jetzt der Fall war, der ja offensichtlich sogar im Jahr 2019 noch mit wirklich militanten Kumpanen sich getroffen hat. Und das ist dann aber alles den Behörden nicht mehr so richtig präsent und es fehlte auch an Analysekompetenz, diese Art von Strukturen zu erfassen.
Was sind das denn für Gruppen? Also Gruppen im Netz, aber auch reale Gruppen, die ja zum Beispiel, das ist eine Gruppe, von der man jetzt häufiger hört, Combat 18 oder Combat 18. Wieso hören wir jetzt erst davon?
Ja, Combat 18 ist für die Fachleute, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, schon seit langen Jahren eine Größe leider. Das ist so der militante Arm einer größeren Bewegung, die sich Blood and Honor nennt. In Deutschland ist Blood and Honor schon seit dem Jahr 2000 verboten, aber das hat die Anhänger dieser Gruppe nicht daran gehindert, auch immer wieder mit Neonazi-Musiktreffen sich zu organisieren. Und Combat 18 gilt als ein militanter Arm von Blood and Honor. Die bewegen sich dann teilweise im Internet, gehen auch mal zu anderen Organisationen, sind dann bei Musiktreffen und das macht es natürlich etwas unübersichtlich.
Sie haben sich mit dem Fall des sogenannten NSU ja ausführlich beschäftigt. Haben Sie denn den Eindruck, dass der Staat, dass die Behörden diesen Netzwerken zu wenig nachgegangen sind?
Den Eindruck habe ich tatsächlich, denn wir haben beim NSU gesehen, dass wir bis heute nicht sicher sind, ob es nicht da vielleicht noch weitere Helfer und sogar Mittäter an den Tatorten gab. Ich glaube, es ist zu wenig dafür getan worden von Seiten der Ermittlungen oder der Ermittler, das wirklich aufzuhellen und auch diese lokalen Szenen nochmal genauer auseinanderzunehmen. Und wir haben jetzt ja auch Hinweise darauf, dass sogar Herr Lübcke auf so einer Liste stand des NSU. Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt einen Zusammenhang gibt zu dem Mord, der jetzt passiert ist. Das ist schon viel früher angelegt worden, diese Liste, auf der waren so bis zu 10.000 Einträge. Aber das alles zeigt, dass da vielleicht auch zu wenig weiter recherchiert worden ist, denn diese Liste als ein weiteres Beispiel, ist nach meinem Eindruck zu wenig von den Ermittlern auch abgearbeitet worden. Die Leute, die drauf gestanden haben, sind auch gar nicht alle informiert worden. Und das belegt, dass da das vielleicht nicht ernst genommen worden ist, wie es sein sollte.
Kann es denn auch sein, dass dieser Mord vielleicht nicht ernst genommen wird? Also in der rechten Szene wird dieser Mord an Walter Lübcke offen gefeiert, aber selbst aus der konservativen Werteunion der CDU kommen Stimmen, das sei ein Einzelfall.
Das wäre schlimm, denn es ist zum einen ein ganz besonderer Einzelfall, wenn sich bestätigt, dass es einen ideologischen Hintergrund gab, dann wäre das der erste Mord an einem Politiker in der BRD, begangen von Rechtsextremisten. Es ist aber vor allen Dingen auch in Wahrheit gar kein Einzelfall, weil wir seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Kontinuität haben von rechtsextremer Gewalt und auch von rechtsextremen Morden. Bis zu 200 kann man zählen seit der Wiedervereinigung, die umgebracht worden sind von Rechtsextremisten in Deutschland. Und wenn man das einfach auch mal ins Verhältnis setzt zu dem, was wir an islamistischer Bedrohung immer in der Öffentlichkeit diskutiert haben, die Bedrohung gibt es auch. Aber ich will nur damit sagen, das wird dann oft unterschätzt. Und das ist, wäre wirklich ein ganz fatales Zeichen, wenn das hier tatsächlich wieder passierte.
Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu Linksterrorismus, also ich denke mal, dass die meisten Menschen in Deutschland doch relativ gut aufgeklärt sind über die Morde der RAF. Der Anschlag auf dem Oktoberfest in den 1980er Jahren, der ist vielen möglicherweise gar nicht mehr so präsent. Sehen Sie da ein Missverhältnis in der Aufarbeitung?
Im kollektiven Bewusstsein gibt es da tatsächlich eine seltsame Schieflage. Es ist so, dass die RAF natürlich fürchterliche Bluttaten begangen hat und Morde begangen hat und dass die im öffentlichen Bewusstsein da sind und auch in der kollektiven Erinnerung. Das finde ich natürlich nur richtig. Aber tatsächlich ist mein Eindruck, dass viele Menschen über etwa das Oktoberfestattentat, über all die vielen anderen Morde, die dann auch nach der Wiedervereinigung passiert sind, begangen von Rechtsextremisten, weniger wissen und es zwar eine gewisse Szene gibt, die sich zivilgesellschaftlich damit sehr intensiv auseinandersetzt, aber in der breiten Masse, im breiten kollektiven Gedächtnis das nicht so verankert ist. Und da fragt man sich schon, wie das gerade in einem Land, das nun die Historie des Nationalsozialismus kennt, passieren kann.
Wie sieht es denn überhaupt mit rechten Kontinuitäten aus? Dazu gibt es Forschungen von Historikern. Norbert Frey zum Beispiel von der Schiller-Universität in Jena hat dazu geforscht. Der Journalist Willi Winkler hat dazu neulich ein Buch veröffentlicht, Das braune Netz. Wie sehen Sie diese rechten Kontinuitäten nach 1945?
Ja, es gibt sie. Das beginnt ja schon damit, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus dann irgendwann sehr, sehr jäh stoppte und dass die alten Eliten auch in Westdeutschland einfach ihre Karrieren fortsetzen oder neu beginnen konnten und das leider auch massiv in der Justiz und im Sicherheitsapparat. Da werden Mentalitäten weitergereicht. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war es beispielsweise im Bundeskriminalamt gang und gäbe, dass Sinti und Roma auch weiterhin diskriminiert worden sind, teilweise von Menschen, die früher schon im Nationalsozialismus eine Rolle spielten. Diese Generation ist jetzt zwar weg, aber wir sehen eben, dass da in diesen ganzen Apparaten vielleicht immer noch Pfade wirkmächtig sind und wir sehen auch, dass es nie ganz gelungen ist, überhaupt sich der Tatsache zu stellen, dass in allen Jahrzehnten es rechtsextreme Anschläge gab, dass es weiterhin einen massiven auch Alltagsterror gegeben hat und dass das auch nicht gelungen ist, das im kollektiven Bewusstsein wirklich zu verankern. Und da sehe ich schon eine schlimme Kontinuität.
Ja, und wie groß sind diese Kontinuitäten vielleicht auch innerhalb der Politik? Immerhin hat der erste Bundespräsident Theodor Heuss 1933 für das Ermächtigungsgesetz gestimmt und Walter Globke, der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, wurde 1953 Chef des Bundeskanzleramts.
Zu der damaligen Zeit gab es diese wirklich unfassbaren Kontinuitäten. Wir haben jetzt natürlich eine andere Politikergeneration am Werk und da sehe ich das nicht mehr so sehr, sondern eigentlich auch durchaus ein Bewusstsein, dass man in einer ganz anderen Art Politik machen will, liberal und weltoffen. Dann haben wir aber das Phänomen, dass wir erstmals mit der AfD auch eine rechtsradikale Partei haben, die wirkmächtig ist. Wir hatten immer wieder mit der NPD, DVU, Republikaner solche Anläufe, aber die AfD ragt halt auch hinein ins bürgerliche Spektrum und bereitet zusammen auch mit dem, was im Internet ansonsten so passiert, so einem Reizklima auf den Boden, das nicht gerade förderlich ist für den zivilen Austausch. Und da muss man sich, denke ich, tatsächlich Sorgen machen um die politische Kultur des Landes.
Wenn wir über den zivilen Austausch und über die politische Kultur des Landes sprechen, würde ich gerne nochmal über Meinungsfreiheit mit Ihnen sprechen, denn wir reden da sehr viel im Moment drüber. Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Aber sind die nicht schon längst überschritten und lässt man rechte Hetze einfach passieren und gewähren im Netz?
Die Meinungsfreiheit ist natürlich ein so hohes Gut, dass zu Recht immer dann, wenn man auch im Internet dagegen vorgehen will, gegen irgendwelche einem unliebsamen Äußerungen, auch einen Aufschrei erfährt. Das war beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Fall. Und da bin ich schon auch der Ansicht, man muss auch einen scharfen Streit aushalten, man muss auch andere Meinungen aushalten. Und manchmal ist es so, dass da auch zu schnell irgendjemand in irgendeine Schublade gestellt wird. Das vorausgeschickt muss man aber leider sagen, dass viel zu viel an übelster Hetze, an Volksverhetzung, an Beleidigung, an rechtsextremer Stimmungsmache, wie man sagen muss, im Netz passiert und wir einfach von der Justiz her keine ausreichende Gegenwehr haben. Wir brauchen tatsächlich dort ein richtiges Programm, das die Justiz fit macht fürs Internet. Wir brauchen eine klare Verfolgung dessen, was da alles an übelster Soße im Netz da rumschwappt. Und es kann nicht sein, dass das alleine Facebook und Twitter machen, sondern das muss massiv auch von den Staatsanwaltschaften und den Gerichten geschehen.
Im aktuellen Spiegel, der sich mit dem Mord an Walter Lübcke beschäftigt, steht, der Staat muss neu verorten, wo seine Feinde sitzen. Würden Sie das auch so sehen?
Ich warne zwar davor, dass man jetzt überreagiert, wie man es teilweise bei der RAF getan hat und den Sicherheitsapparat mit immer neuen, auch fragwürdigen Kompetenzen ausstattet, die die Bürgerrechte unterminieren. Also wir sollten den Feinden unseres Systems auch nicht gönnen, dass wir unser System entliberalisieren. Aber ich glaube schon, dass wir uns in dem Sinne neu aufstellen müssen, dass wir den Rechtsextremismus wirklich viel stärker ins Visier bringen.